Der RT Deutsch Podcast, aktuell.
Maskottchen, Bäume und ganz viel Schwarz-Rot-Gold. Alle Jahre wieder feiern wir den Tag der deutschen Einheit, der das zusammengebracht hat, was auch zusammengehört. Es gab Gewinner, es gab Verlierer und mittlerweile auch Desillusionierte. Warum das so ist, heute bei uns und damit herzlich willkommen beim fehlenden Part. Es werden Bäume gepflanzt, Hashtag Einheitsbuddeln, Hashtags natürlich unter das Volk gebracht, Hashtag Mut verbindet und ein nicht ganz identifizierbares schwarz-rot-goldenes Maskottchen durchs ganze vereinte Deutschland geschickt. Das ist übrigens ein Leuchtturm. Tag der deutschen Einheit, ein Tag, der verbinden soll und vielleicht sogar muss. Was aber bedeutet dieser Feiertag für die Berliner? Alexander Pawutzki hat nachgefragt.
Teilung, Mauerfall, Wiedervereinigung. Wichtige Ereignisse in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Aber was genau geschah am 3. Oktober 1990?
Wir haben ja bald einen Feiertag und wir wollten fragen, ob Sie wissen, was am 3. Oktober geschah.
Ja, was geschah am 3. Oktober? Am 9. November geschah was, nicht am 3. Oktober.
Richtig, richtig, genau. Aber was wird am 3. Oktober gefeiert?
Ja, Tag der Deutschen Einheit.
Ja, Tag der Deutschen Einheit.
Ja, sicherlich den Tag der Deutschen Einheit.
Am 3. Oktober ist doch Tag der Deutschen Einheit.
Ja, der Tag der Deutschen Einheit.
Einheit, Tag der Einheit.
Genauer gesagt, am 3. Oktober 1990 trat die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bei. Dieser Tag war ein im Vorhinein von allen Beteiligten pragmatisch gewählter Termin, festgelegt am 31. August 1990 im Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
Die deutsche Einheit ist um Mitternacht vollzogen.
So wurde der juristische Prozess der deutschen Einheit, der seit dem Mauerfall im Jahr zuvor begann, vollendet. Alle Feiertage in Deutschland sind Ländersache. Einzig der Tag der deutschen Einheit ist bundesweit als Feiertag festgelegt. Die Gefühle, die man dem Tag gegenüber empfindet, sind durchaus unterschiedlich.
Für mich persönlich hat sich eigentlich kaum was geändert.
Das heißt, der Feiertag an sich, der Tag der deutschen Einheit, bedeutet er für Sie sentimental, emotional etwas?
Überhaupt nichts.
Freizeit. Nein, fast nichts mehr.
Unheimlich viel. Ich bin noch groß geworden, wo es Ost und West gab.
Also schon ein Stück Freiheit. Ich bin in der DDR groß geworden und der 9. November war für mich natürlich ein extrem einschneidendes Erlebnis.
Ist natürlich Freude gewesen. Meine Mutter hat im Westen gelebt. Ich durfte damals nicht rüber.
Für mich bedeutet das schon eine Einheit, die zwar noch nicht da ist, aber die hoffentlich irgendwann kommt.
Persönlich hat es eigentlich nicht so viel. Weil ich ja noch nicht geboren wurde, als es gefeiert wurde. Es ist eher so... Eigentlich eher so ein normaler Feiertag. Also für mich bedeutet er jetzt nicht so viel.
Dass ich meine Cousinen wiedersehen konnte und dass wir wieder zusammengekommen sind als Familie. Sonst nicht.
41 Jahre lang war Deutschland geteilt in Ost und West und somit die Hauptmetapher für den Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang. Mittlerweile aber jährt sich der Tag der Einheit Deutschlands schon zum 29. Mal. Für viele war das in erster Linie nicht die Wiedervereinigung eines Volkes, sondern die Wiedervereinigung einer Familie.
Ein Freudenfest für die einen, ein großer Verlust für die anderen. So war 41 Jahre lang die DDR nicht nur Unrechtsstaat oder sozialistische Diktatur, sondern auch Heimat für 16 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Von dem Verlust dieser Heimat erzählt Tino Eisbrenner. Margarita Bitjutzki hat den ehemaligen DDR-Popstar im tiefsten Brandenburg getroffen und mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen.
Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg.
Ein Problem ist der Mauerfall für Alex aus dem Film Goodbye Lenin deshalb, weil seine Mutter, eine überzeugte DDR-Bürgerin, kurz zuvor ins Koma gefallen ist und den Siegeszug des Kapitalismus verschlafen hat. Und um ihr schwaches Herz nach dem Wiederaufwachen zu schonen, lässt Alex mit allen Mitteln die DDR in ihrer Wohnung weiterleben. Spreewaldgurken, singende Pioniere, nachgestellte Nachrichtensendungen, alles ist dabei. Eine Komödie, die auch die ein oder andere Träne fließen lässt, weil sie einen wahren Nerv trifft, über den man seit der Wende nie gerne sprach. Es gibt Menschen, für die war die Auflösung der DDR eine Tragödie. Und es gibt recht viele davon. Für Tino Eisbrenner war die DDR Ort und Zeit seines Karriereaufschwungs. Mit seiner Band Jessica tourte er durch fast alle Ostblockstaaten und sagt heute, dass die Wende für ihn einen Heimatverlust bedeutete.
Also in meiner Kindheit ging es irgendwie um gute Bücher, um tolle Filme, um Miteinander sein, um Pionierorganisationen, also dieser Gemeinschaftsgedanke, ne? Alles miteinander zu haben und nicht den Egoismus des Einzelnen nach vorne zu stellen, sondern immer die Gemeinschaft zu betrachten.
Vom verlorenen Gemeinschaftsgefühl und davon, dass früher nicht alles schlechter war, sprachen auch andere ehemalige DDR-Bürger, die wir auf den Straßen Prenzlaus in Brandenburg danach fragten, ob der 3. Oktober für sie ein Tag ist, den es sich lohnt zu feiern.
Ja, so richtig dazugehören tun wir ja nicht, ne? Also eigentlich, wir empfinden das immer noch als alte Ossis.
Wie war die Auflösung der DDR damals für Sie?
Zum Anfang euphorisch. Und die Wirklichkeit sieht anders aus. Arbeit verloren und so weiter und so fort. Wir haben natürlich auch Arbeit wiederbekommen, aber sehr, sehr schwer. Wir haben immer gesagt, Hauptsache unsere Kinder sind gut untergebracht, ne? Aber wir sind eigentlich die Verlierer.
War die Auflösung der DDR ein freudiges Ereignis für Sie?
Ja, doch, muss ich sagen. Das erste Mal die Grenze, ja, doch, wart.
Was hat sich zum Positiven verändert?
Oh, zum Positiven. Ja, wenn ich da, ja, Arbeit hatte ich schon immer, kann ich eigentlich ja nicht so, ja, dass man eben auch mal rüberfahren kann, das war's, aber sonst, uns ging's auch nicht schlecht in der DDR.
Was hat die Auflösung der DDR in Ihnen für Gefühle ausgelöst?
Nicht ganz schöne.
Warum?
Nur weil ich in der DDR groß geworden bin. Ne? Und ich war glücklich und zufrieden, hatte zu essen, hatte zu trinken, hatte meine Arbeit, was ich nicht konnte, war reisen. Aber ansonsten ging es mir gut.
Hat sich Ihr Leben danach zum Positiven verändert?
Vieles zum Positiven, aber manches vermisst man eben auch, woran man sich gewöhnt hatte. Ja, das Miteinander ist anders geworden.
Wie war das früher?
Sehr, sehr herzlich und aufgeschlossen.
Man kann nicht immer alles über einen Kamm scheren. Die tun jetzt alle so, als ob wir zu DDR-Zeiten überhaupt nichts konnten. Und der gut stolze Westen, der sogenannte, der schimpft uns in 20 Jahren noch Ostblock.
Doch Tino Eisbrenner geht es nicht nur um Gefühle, sondern auch um das ganze System, das, wie er findet, zu Unrecht gänzlich verteufelt wird. Obwohl er das Wort System in diesem Zusammenhang nicht gerne benutzt.
Ich wehre mich eigentlich immer dagegen, dass man zu viel vom System spricht. Also ein System DDR würde ich jetzt erstmal mit großer Vorsicht formulieren, weil in ganz vielen Sachen war es ein großes Ausprobieren. Da war überhaupt noch kein System. Und durch dieses große Ausprobieren sind ganz viele tolle Sachen entstanden. Und auf der anderen Seite ganz viele Fehler gemacht worden. Aber immer wieder wurde gerungen und immer wieder probiert. Und das Geschenk, was da drin steckte, war, dass die Menschen natürlich im Probieren, also jeder war sich darüber im Klaren, wir probieren hier gerade was. Und die einen waren dafür und die anderen waren dagegen. Aber immer war Diskussion. Immer wurde miteinander gesprochen über all das. Und dadurch, dass es in diesem sozialistischen System dann auch keinen Standesdünkel gab, sondern der Betriebsdirektor, der sozialistische Betriebsdirektor, noch dazu, wenn er in der Partei war, und der war meistens in der Partei, sozusagen in solchen Diskussionsveranstaltungen, innerparteilich, aber auch überparteilich, war der immer dem normalen Arbeiter völlig gleichgestellt. Man sprach als Genosse, du musst doch mal und dann so. Dadurch konnte der normale Arbeiter mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so machen wir das nicht mehr und so wollen wir das nicht.
Nach der Wende ging dieses Gleichgewicht verloren, sagt Tino Eisbrenner. Und mit dem Kapitalismus etablierten sich ein neues System und eine neue Denkweise, der alte Werte zum Opfer fielen.
Was jetzt übrig geblieben ist, ist, dass die Gesellschaft, die wir jetzt haben, eigentlich nur noch einen Wertmaßstab hat. Geld. Wenn du Geld verdienst, hast du immer recht, dann ist alles in Ordnung, dann können dir die anderen auch egal sein, dann kommst du schon durch. Und das hat eben Sozialismus versucht, davon wegzugehen und die Leute zu bilden, die Leute zu einem Miteinander zu bewegen. Das haben wir verloren.
Am Ende dreht Alex in Goodbye Lenin den Spieß um und lässt es so aussehen, als würden nach der Grenzöffnung durch Sigmund Jähn Westdeutsche nach Ostberlin stürmen und nicht andersrum. Und tatsächlich trafen wir in Prenzlau auch auf Westdeutsche, die die Wende um einiges positiver auffassten als die Einheimischen.
Wir wohnen eigentlich nahe der holländischen Grenze, aber haben eigentlich immer so gedacht, wir würden in unserem Leben vielleicht nie hierher kommen. Und jetzt diese Möglichkeit zu haben, ja, in Osten Deutschlands zu bereisen, ist schon sehr bewegend.
Seit Sonntag waren wir schon an der Ostsee und fahren jetzt wieder nach Berlin, weil wir dort auch jetzt unseren Zweitwohnsitz haben, sodass wir immer pendeln zwischen Westdeutschland und dem ehemaligen, sage ich, Ostdeutschland oder dem östlichen Teil von Deutschland. Und das ist für uns ganz faszinierend, dass man das noch alle so machen kann.
Ein sinnbildlicher Lebensstil für ein vereintes Deutschland. Wer auf dem Weg dorthin die Gewinner und wer die Verlierer waren, ist eine Frage, die vielleicht auch nicht unbedingt beantwortet werden muss, weil es bei solch komplizierten Angelegenheiten keine Schwarz-Weiß-Antworten geben kann. Mit dem Mauerfall endete eine Ära und es begann ein Weg des Wandels. Ein Wandel, der auch nach 30 Jahren noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Was Tino Eisbrenner über das Thema Redefreiheit in der DDR zu sagen hat und wie er heute durch Kunst Brücken nach Russland baut, das findet ihr im ausführlichen Interview auf unserem YouTube-Kanal Der fehlende Part. Ob nun Gewinner oder Verlierer, eins sind die meisten, und zwar Mitläufer. Denn ein System wird immer auch von Menschen getragen, und zwar von allen. Das muss auch nicht schlimm sein, ist aber für Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz schon immer ein faszinierendes Phänomen gewesen. Wie kann von einem Tag auf den anderen die Gesinnung verändert werden? Ein Gespräch über Mitläufer und Überläufer.
Mit allen Gesellschaftssystemen, die problematisch waren, das war Nationalsozialismus, real existierender Sozialismus, wird nicht die individuelle, die ganz persönliche Beteiligung, also der Mitläufer, der Mittäter, das Verhalten des einzelnen Menschen wird im Grunde genommen nie wirklich zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Man versucht immer, das System zu erklären, das sind die bösen Führer oder Partei und die sind jetzt die Stasi in der DDR, die sind jetzt Gott sei Dank weg und es ist alles gut. Aber dass ein hochabnormes System damals, und ich sehe das heute ähnlich wieder, diese Problematik, von vielen Menschen mitgetragen wird, also das Mitläufersyndrom, ist für mich die wichtigste Frage oder Auseinandersetzung, wie kann es sein, dass sehr viele Menschen an einer gestörten gesellschaftlichen Entwicklung Anteil haben, also im Grunde genommen eine Führung akzeptieren oder sogar wählen, wenn es die Möglichkeit gibt, wo erkennbar ist, dass Fehlentwicklung zugange sind. Und insofern ist das, bleibt das für mich ein Thema, darauf aufmerksam zu machen, wenn wir wirkliche Veränderungen haben wollen, muss der einzelne Mensch gefragt werden, wie er denkt und handelt und fühlt, wie er sich beteiligt. Die Mitläuferschuld ist ja möglicherweise juristisch schwer zu fassen, ja? Aber psychologisch müsste sie verstanden werden. Das, was dann ja auch oft als Wendehalssyndrom bezeichnet wird. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der heute noch irgendeine Partei, eine Führung, eine Ideologie feiert, am nächsten Tag das Gegenteil feiert? Das ist ein Thema, das lässt mich nicht los, auch heute nicht, wie man praktisch Gesinnung wechseln kann. Es gab also eine starke Tendenz, eben nicht unser Verhalten, also diese, wie ich sage, individuelle Geschichte zu verstehen und aufzuarbeiten, sondern schnell überzulaufen. Wir wollen schnell verwestlichen und dann ist alles das, was gewesen ist, auch die Schuld, ja, erstmal getilgt und wir genießen im Grunde genommen die Vorteile des westlichen Lebens, was sich dann ja auch für viele als Illusion herausgestellt hat.
Warum wirkt denn der Ostdeutsche heute immer noch, wenn ich mich an diesem Wort bedienen darf, entfremdet von den von den Westdeutschen. Ich meine, er stellt sich ja manchmal auch selber ein bisschen wie als Opfer dar, oder?
Ja, was ja zum Teil auch stimmt, wenn man an die ungleichen Löhne denkt oder Renten denkt oder so etwas oder eben an die Schwierigkeiten, dass Ostdeutsche ja nicht in Führungspositionen gekommen sind. Das meiste ist ja sehr schnell von Westdeutschen besetzt worden. Aber wir müssen die Entwicklung in Phasen verstehen. Am Anfang gab es ja eine allgemeine Euphorie, also endlich ist DDR zu Ende und wir genießen jetzt sozusagen auch die westlichen Freiheiten. Das ist ja auch verständlich, wenn man überlegt, unter welchen repressiven und eben schwierigen, auch ökonomisch schwierigen Möglichkeiten wir in der DDR gelebt haben. Aber sehr bald wurde dann auch die Realität des Westens erkannt. Also einmal, wie die Vereinigung vollzogen wurde, eben dominant von westdeutscher Seite, die eben im Wesentlichen die Führungspositionen besetzt haben. Und dann kam mit der Erfahrung Arbeitslosigkeit oder die bisherige berufliche Anerkennung gilt nicht mehr. Oder die Bedeutung, die man als Mensch sich erarbeitet hatte, die soziale Bedeutung war plötzlich weg. Also jetzt kam die reale Ernüchterung, wie man im westlichen Leben, also im vereinten Deutschland, zurechtkommen kann. Und dann ging es noch einen Schritt weiter und der, denke ich, blüht im Moment hier im Osten sehr auf. Die Erkenntnis, dass der Westen eben nicht das bessere System einfach ist. Das heißt, westliche Lebensart wurde plötzlich auch in Frage gestellt, auch mit ihren negativen Seiten. Aber das ist im vereinten Deutschland nicht mehr wirklich das Thema gewesen. Es ist dabei geblieben, westliches Leben angeblich das Bessere und das östliche DDR-Leben angeblich nur das Schlechtere.
Aber wenn ich jetzt Ihr Buch so gelesen habe, also wir reden jetzt von Gefühlsstau, das Sie 1990 geschrieben haben, da haben Sie ja jetzt auch nicht unbedingt so viel über die guten Seiten der DDR gesprochen. Also wie hätte man das denn dann direkt danach aufarbeiten sollen?
Naja, mit dem Gefühlsstau habe ich meinen eigenen Frust abgearbeitet. Und dieses Buch ist ja auch in einer gewissen Weise instrumentalisiert worden von westlicher Seite. Ah, guck mal, so sind die Ossis. Das hat mich geärgert, weil die Beschädigung, die repressiven Folgen sind erkennbar gewesen. Aber der Blick auf den Westen, welche Repression, welche Einschüchterung, welche Einengung, welche Verführung, welche Manipulation findet dort statt, das hat dazu geführt, dass ich eigentlich sehr bald ein zweites Buch geschrieben habe, wie Das gestürzte Volk, wo ich deutlich gemacht habe oder den Vergleich aufgemacht habe für die Vor- und Nachteile östlicher und westlicher Sozialisation. Und im Wesentlichen ist das tatsächlich so, dass im Osten mehr die Unterwerfung, die Anpassung zum Problem, die Enge zum Problem der Menschen wurde und im Westen mehr diese Angeberei, das Narzisstische, das sich aufblasen, das sich behaupten und durchsetzen müssen. Das sind in meinen Augen zwei Störungsentwicklungen, eben auf entgegengesetzten Polen. Dadurch, dass im Grunde genommen das ostdeutsche Leben weiterhin abgewertet geblieben ist, also mit allen Nachteilen, Arbeit, Anerkennung, Geld, bis hin dann eben zur Anerkennung des sozialen Verhaltens, ist dann jetzt in den letzten Jahren eine Protestbewegung vermehrt aufgetreten, bei Pegida zum Beispiel oder die Zustimmung zur AfD, die Wahlergebnisse. Und ich verstehe dich so, dass der Frust der Ostdeutschen über diese Entwicklung dabei eine Rolle spielt, aber auch eine Erkenntnis. Also der Ostdeutsche weiß viel besser aus der DDR-Erfahrung, wenn Medien manipulieren.
Aber ist das tatsächlich so?
Ja.
Also, ich meine, Sie sprechen ja auch aus Erfahrung. Erkennt man es dann wirklich besser?
Ja, also man spürt es. Man kann ja auch vergleichen, wieso wird das so berichtet und das andere weggelassen. Einseitige Berichterstattung. Also das fließt in diesen Protest. Auch ein Gefühl für die Heuchelei von Obrigkeit. Also man ist empfindlicher gegenüber dem, was politische Entscheidungen, politische Führungspersönlichkeiten eben sagen, wie sie heucheln, wie sie Phrasen dreschen. Das kennt man im Osten, und von daher ist die Erfahrung, mein Gott, es nimmt Entwicklungen, die wir schon kennen, die wollen wir nicht. Wir wollen nicht nochmal eine Meinungseinschränkung haben wie im Osten, eine Einschränkung der medialen Wahrheit, eine Verzerrung der Realitäten. Und wir wollen vor allen Dingen nicht, dass politische Fehlentscheidungen, die ja sehr viel mit der Europolitik oder mit Migrationspolitik zu tun hat, dass man darüber nicht reden darf.
Wie mit Protest umgegangen werden könnte, das erklärt Hans-Joachim Marz im langen Interview. Das findet ihr am Dienstag auf unserem YouTube-Kanal Der fehlende Part. Also gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Ein Kuriosum an besonders repressiven Regimen ist die Tatsache, dass sich trotz aller Unterdrückung dennoch radikale Subkulturen bilden. So auch in der DDR. Punks und Neonazis gab es wirklich, auch wenn letzteres gekonnt ignoriert wurde. Ein Beitrag von Nina Sang.
Heute, wie damals, lautet der Schwur: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Die Deutsche Demokratische Republik, sie verkörpert die Ideale des antifaschistischen Kampfes.
Mit diesen Worten beteuerte der ehemalige Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Erich Honecker, dass der Antifaschismus das Fundament des Sozialismus sei und der Faschismus keinen Platz in seinem Land hatte. Neonazis in der DDR? Ein Ding des Undenkbaren. Eine rechte Offenbarung? Nur gelegentlich bei Fußballspielen. Da sah man die glattgeschorenen Köpfe manchmal, die sich unter die Hooligans mischten und ihre Parolen lautstark verkündeten.
Wir sind stolz, ein Neonazi zu sein, ja. Sehe ich da.
Wir wollen nicht, dass unser Land wegen Ausländer übervölkert wird und so. Wir sind da vielleicht noch selber, irgendwann sind wir selber nochmal Gast in unserem Land.
Vom Staat wurden diese rechten Tendenzen allerdings totgeschwiegen. Wenn überhaupt, dann gab es offiziell nur ein paar hundert Neonazis. Und bei denen fanden sich, mit ihren nationalistischen, völkischen und vaterländischen Gebärden, zumindest gewisse Schnittmengen mit den staatlichen Leitlinien. Dies bestätigt der Historiker Harry Weibel, der sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Neonazismus und Faschismus in der DDR beschäftigt.
Das zeigt sich daran, dass bei diesen Untersuchungen ab 88 dann sind Offiziere der Staatssicherheit eben auch in die Betriebe gegangen, wo Skinheads waren. Und dort haben sie festgestellt, in mehreren Betrieben, das war also republikweit eigentlich, dass die Skinheads dort wohl gelitten waren. Die wären pünktlich, sie wären ordentlich und deutsch und so weiter. Ja. Also man könnte sich auf sie verlassen, wenn man was ab und so weiter. Ja. Also diese Tugenden, diese sogenannten deutschen Tugenden, die Skinheads auf die Spitze getrieben haben, waren eben kompatibel mit den Tugenden, die auch die SED von ihrer Bevölkerung erwartet hat.
Doch die Auseinandersetzung mit der Realität einer rechten Szene mied die Führung der SED. Das findet auch Henrik Gericke, der in Ostberlin aufwuchs und selbst miterlebte, wie eine konstruktive Diskussion über den Neonazismus in der DDR so gut wie nicht stattfand.
In dem Moment, wo man sich da positioniert hätte und gesagt hätte, ja, also wir unternehmen was dagegen, hätte man ja offen eingestanden, dass es das Problem gibt in der DDR. Also hat man es laufen lassen.
Doch das Verdrängen gesellschaftlicher Probleme, die vielen Unwahrheiten und Unterdrückungen führten oft, vor allem unter den Jugendlichen, zu Frustrationen.
Wir sind Linke und der Sozialismus und Kommunismus ist auch linksgerichtet, nicht rechtsgerichtet. Ne? Und ich meine, trotzdem halten wir nicht alles, wir können nicht alles gutheißen, was in unserer Gesellschaft hier los ist. Ne?
Gericke war Anfang der 80er auch Punk und kann verstehen, warum man sich als Jugendlicher in der DDR gegen das Establishment stellte und in die Jugendopposition trat.
Dieses Grundgefühl, dieser Kummer, ja, diese Trauer in diesem toten Winkel der Welt eingesperrt zu sein, sofern man in einem Winkel eingesperrt sein kann. Ja. Aber es war eben kein offener Winkel, ja, es war ein geschlossenes Dreieck. Dieser diese Trauer, die war schon als Kind für mich sehr präsent.
Aus diesem Gefühl heraus wuchs die Neigung, sich für Subkulturen zu begeistern, die der SED-Staat ablehnte. Am besten eine, mit der man am meisten schockieren konnte.
Man konnte natürlich in einem Staat, der so durchritualisiert war, auch was seinen propagierten Antifaschismus anging, natürlich am besten schocken, indem man die Hand zum Gruß erhob und Heil Hitler schrie oder Jude verrecke.
Doch die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen wurden vom Staat verleumdet, um einen offenkundigen Imageschaden für die DDR vorzubeugen. Das Problem ging allerdings dadurch nicht weg.
In der DDR gab es eine demoskopische Erhebung 1988 vom Zentralinstitut für Jugendforschung. Das war die einzige Institution in der DDR, der es erlaubt war, demoskopische Erhebungen durchzuführen. Und die haben herausgefunden, dann 1988, dass etwa 10% der Jugendlichen der DDR sympathisierten mit diesen Aktivisten, die als Skinheads und Hooligans und Neonazis aktiv waren. Also es ist eine eigentlich im Grunde genommen eine ganz breite Bewegung, ja, von Jugendlichen, die sich dem Neonazismus angeschlossen hatten und auf die die SED eben keine Antwort wusste.
Die Antwort kam anhand eines Wendepunkts in der Geschichte des Neonazismus der DDR, über den sich selbst die SED nicht hinwegsetzen konnte. Am 17. Oktober 1987 fand in den Schutzräumen der Zionskirche ein Punkkonzert statt, das am späten Abend von ungefähr 40 Skinheads überfallen und gestürmt wurde.
Ich stand zu dem Zeitpunkt mit einem Freund, mit einem Fotografen auf dem Altar in der Zionskirche und sah auf einmal, das ist eine ganz konkrete Erinnerung, von links nach rechts Glatzen reinstürmen. Die Leute flohen durch die Kirchenbänke. Das ist auch noch so eine Erinnerung, die ich ganz konkret habe. Und dann habe ich gesehen, wie einer von den Skins eine Weinflasche schmiss und die zerplatzte am Hinterkopf von einer jungen Frau. Das werde ich nie vergessen.
Mit diesem Überfall sorgten die Neonazis zum ersten Mal für Schlagzeilen in der DDR. Das Staatsgeheimnis Faschismus zerbrach und die Bevölkerung war schockiert.
Die Leute, die dort vor Gericht kamen, das waren vielleicht 4, 5 Leute, sind zu lächerlichen Haftstrafen verurteilt worden, teilweise auf Bewährung. Und daraufhin, und das war in der DDR einzigartig, erhob sich wirklich ein Sturm des Protestes. Also vor allem in Form von Leserbriefen ans Neue Deutschland, das war so die Parteizeitschrift in der DDR. Und die wurden teilweise sogar veröffentlicht. Das war ein absolutes Novum in der DDR.
Das Zugeständnis des Staates, dass sich auch inmitten des antifaschistischen Schutzwall Rechtsextremismus unter dem Volk verbreitet hatte, rief einen Wandel hervor.
Was sich da wirklich gewandelt hat, war ein Bewusstsein dafür, dass die DDR nicht per se ihre antifaschistische Tradition sozusagen weitergeführt hat, sondern dass es eine Generation gibt, die dort relativ unbelastet von der Geschichte ihrer Eltern und Großeltern einfach Neonazis waren.
Das Ereignis der Ziehungskirche steht für die Offenbarung der Existenz dieser Neonazis und auch dafür, dass der Faschismus in der DDR weder vom Westen importiert wurde, noch urplötzlich nach dem Mauerfall vom Himmel fiel.
Und weil wir in Spendierlaune sind, gibt's dieses ostdeutsche Underground-Sound-Album bei uns zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist der fehlende Part bei Instagram eintippen und ganz aufmerksam sein. Dann könnte diese CD bald euch gehören. Der Gewinner wird am Dienstag bekannt gegeben. Und damit hoch die Hände, Wochenende, genießt den Feierabend oder eben euer langes Wochenende. Nächste Woche Freitag sind wir wieder für euch da. Und wenn ihr wissen wollt, was es zu sehen gibt, ja dann am besten abonnieren und reinklicken. Schönen Abend und tschüss.
Das war der RT Deutsch Podcast.